Hier ist eine Halbzeit mit Wolfuß und mit Heiko Ostendorp.
Oh, und mit Roman Abramovic und seinem Investment beim FC Chelsea. Wir haben bunte Namen auf der Menükarte, Wolf. Wir haben Senior Raul auf der Menükarte. Ja. Wir haben einen Spieler namens Ruud van Nistelrooy auf der Menükarte. Und wir haben, wie du schon merkst, wollen wir über mögliche Investorenmodelle im Fußball in Corona-Zeiten, nach Corona-Zeiten, wie auch immer reden. Und natürlich über die aktuellen Geschehnisse beim 1. FC Köln, wo es nämlich 3 positive Tests gab. Was hat das für Auswirkungen? Was sagt Wolf Fuß? Und wann steigt er ins 1. FC Köln-Trikot und stürmt neben seinem kongenialen Partner, den er einst im Hotel getroffen hat?
Mein lieber Mann, das ist mal eine Menükarte. Das ist ein Bouquet, das sollten Sie auf keinen Fall verpassen.
Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren sonntäglichen Folge von Eine Halbzeit mit dem Fußball-Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Mein Name ist Heiko Ostendorp, ich bin Sportchef in der Bude und da draußen sitzt ein weiterer Mensch, der...
da draußen, der er sitzt draußen, im Wald.
Im Walde, ihr hört ihn schon, zwitschern. Herzlich willkommen, Wolf Fuß.
Hallöche.
Wolf, was macht der Süden der Republik?
Ja, gut. Der Rasen wächst. Ich habe mittlerweile die Schlauchspule.
Sie ist angekommen.
Ich habe dir das Bild geschickt. Ja, sie ist angekommen.
Das ist ein erhabener Moment.
Heißt, sie ist angekommen. Ich habe sie besorgt.
Ja, du hast sie besorgt, natürlich. Hast du sie verschluckt? Hast du sie verschluckt?
Ja, Froschemals, ja.
Aber das ist ein erhabener Moment.
Das war groß. Ja, ich hatte, also... Ich bin ja nicht nah am Wasser gebaut, aber in dem Moment hat mein Unterkiefer gewackelt und mein Kinn auch.
Wann war es soweit?
Aber meine Tränendrüsen sind
und
dicht.
Was ist passiert seitdem?
Was ist passiert? Der Schlauch ist auf der Spule. So kann man, das ist relativ einfach. Der Schlauch ist auf der Spule und der Rasen wächst und gedeiht. Die Himbeeren sind eingepflanzt und ja, nächsten Mittwoch ist wieder grüne Tonne.
es war eine gute Folge. Wir bedanken uns bei Wolf Fuß und bei...
Das soll es schon gewesen sein für heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Schalten Sie wieder ein und bleiben Sie uns treu. Nein, Wolf, wir haben tatsächlich Corona. Überraschenderweise geht Corona noch weiter. Fußball soll wieder gespielt werden, bald schon möglicherweise. Aber jetzt wurden Tests eingeführt in der Bundesliga und zack, erster Verein, 3 positive Fälle beim 1. FC Köln. Ist das so ein bisschen der GAU, der nicht hätte passieren dürfen aus deiner Sicht?
Ja, also mich hat's überrascht, dass es passiert ist. Das
inwiefern?
Muss ich ehrlich sagen. Wobei, ich war eigentlich davon ausgegangen, dass es in der Bundesliga keinen positiven Test geben wird ab jetzt, beziehungsweise dass einfach keiner bekannt wird. Davon war ich ausgegangen. Jetzt war ich auf der einen Seite war ich ein Stück weit bestürzt, dass es so war. Weil das Virus ist in der Welt. Und dementsprechend war halt ein sofortiger Reflex, was macht das mit dem Restart der Fußball-Bundesliga? Wird das irgendeinen Einfluss drauf haben? Andererseits war ich aber auch wieder beruhigt, dass sowas bekannt wurde, weil es die Transparenz zeigt. Und ich fand, der 1. FC Köln ist auch sehr offen und letztlich glaubwürdig damit umgegangen. Und man hat eben gesehen, dass dieses lückenlose Testen dann offensichtlich zielführend ist. Und jetzt muss man sehen, was daraus wird. Jetzt muss man sehen, was passiert.
Es wirft natürlich weitere Fragen auf, finde ich, ne?
Total.
Also wenn du jetzt dann auch ein bisschen, also einmal ist es ja nicht vom 1. FC Köln kommuniziert worden, ne? Also sie sind im Prinzip durch eine Indiskretion, wie auch immer, es kam raus, es stand in der Zeitung. Und Der erste FC Köln war gezwungen, sich dazu zu äußern. Ich bin bei dir. Ich finde, ja. Horst Held hat das bislang sehr gut gemanagt da alles und moderiert. Aber ich habe das Gefühl, und das ist jetzt erstmalig der Fall, dass jetzt auch Spieler sich öffentlich äußern. In dem Fall war es der Kollege Verstraete, der sich im belgischen Fernsehen geäußert hat. Und das ganze System bzw. das Vorgehen auch der Liga und der Vereine sehr kritisch hinterfragt. In seinem Fall glaube ich sehr sehr privaten Gründen, nämlich dass seine Frau oder Freundin herzkrank ist und dass er sich natürlich Sorgen macht und es nicht versteht, dass man zum Beispiel nicht die ganze Mannschaft sofort in Quarantäne schickt, weil er sagt, der Physio, der uns behandelt hat, der hat ja mehrere Spieler behandelt und dementsprechend geht er davon aus, dass sich das Virus auch innerhalb der Mannschaft schon verbreitet hat. So oder so, finde ich, zeigt das, und das ist so der Eindruck, den ich unter der Woche auch gewonnen habe, wo ich mal mit dem einen oder anderen Spieler oder Trainer auch mal Kontakt hatte, dass das ein Punkt aufwirft, der noch gar nicht so diskutiert worden ist, zumindest aus meiner Sicht, nämlich dass die Mannschaften teilweise total uneins sind, was finde ich nachvollziehbar ist, aber was eben noch nicht so das große Thema war. Also was ich meine, verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja, absolut.
Also ich glaube, dass es halt Spieler gibt, die sagen, pass auf, das ist echt, es gibt Wichtigeres als Fußball. Ich habe eine kranke Mutter zu Hause oder ich habe drei kleine Kinder. Lasst uns die Scheiße abbrechen. Kostet es, was es wolle, aber Gesundheit und Familie steht da halt mal drüber. Und dann gibt es Spieler, die sagen, alles Pillepalle, lass uns Fußball spielen und zwar so schnell wie möglich. Und das ist in so einer Mannschaft dann auch zu Uneinigkeiten und zu einfach komplett unterschiedlichen Meinungen führen kann, das ist wahrscheinlich so ausgeprägt wie noch nie zuvor.
Das ist ja, das deckt sich ja mit dem, was wir in der Gesellschaft erleben. Mhm. Also das ist ja letztlich ein Spiegelbild. Das wäre ja irrig zu glauben, dass das Virus vor Hochleistungssportlern, Profisportlern oder Mitgliedern von Profifußballmannschaften Halt macht. Also das ist ja, also so naiv kann ja keiner sein, das zu glauben. Und dass das natürlich mannschaftsintern genauso kontrovers diskutiert wird wie bei uns in der Gesellschaft, das liegt ja in der Natur der Sache. Also nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Nichtsdestotrotz ist ja klar, dass die letztlich diesen Wirtschaftszweig zu leiten haben oder die auch die einzelnen Clubs oder das große Ganze im Blick haben, / haben müssen, dass die einfach alles dafür tun, dass es diesen Zweig also auch langfristig noch und mittelfristig und auch kurzfristig einfach noch gibt, also dass dieser Zweig erhalten bleibt. Und dass sie alles dafür tun.
Total, dafür sind sie ja auch in der Verantwortung, ne? Also das sehe ich bei der DFL natürlich ein. Die müssen nicht, also ein Seifert muss jetzt nicht den Ultra in der Kurve befrieden. Das ist nicht seine Aufgabe. Der muss gucken, dass der Spielbetrieb, dass die Vereine den Spielbetrieb gewährleisten können und dass der Rubel rollt
im weitesten Sinne. Genau. Und das müssen ja die Vereine für sich letztlich auch sicherstellen. Dass die Finanzflüsse tatsächlich fließen und nicht stehen, weil sonst haben sie einfach ein Problem, ihren Apparat zu unterhalten. Und dann wird's irgendwann eng. Dass es Spieler gibt, dass es möglicherweise sogar Vereinsverantwortliche gibt, die für sich sagen, eigentlich ist es unverantwortlich, jetzt zu spielen, und es gibt ja gute Gründe, das so zu sehen, halte ich jetzt gar nicht für ausgeschlossen.
Aber sie müssen nach außen.
Die müssen halt im Sinne des Vereins letztlich so verargumentieren, dass es irgendwie weitergehen kann und dass das alles in einem vertretbaren Rahmen stattfindet. Und ich weiß ja, dass du auch sehr kritisch der Wiedereröffnung oder dem Restart gegenüberstehst. Ich sehe das Ganze mit etwas mehr Wohlwollen, wenngleich ich durchaus nachvollziehen kann, dass es halt Spieler gibt, die, wie du sagst, dann auch eine Freundin haben, die der Risikogruppe zugehörig ist, die Personen im Haushalt wohnen haben, die zu einer Risikogruppe gehören. Das kann ich total nachvollziehen. Also vielleicht muss dann auch der Spieler für sich einfach dann die Entscheidung treffen, das Risiko ist mir zu groß, lass mich raus. Auch da wird es sicher Wege geben.
Wird es geben?
Also auch für den Fall muss ich einen Verein präparieren.
Ja, andererseits.
Aber du weißt natürlich, dass dieses Geschäft oder der Fußballsport mit hohen gesundheitlichen Risiken verbunden ist und das tagtäglich im Training und jedes Wochenende im Spiel. Nur da geht's halt um den Spieler alleine.
Ja.
Ne? Also die Familie ist die dranhängt, ist eigentlich nur für den Fall betroffen, dass der Spieler dann nie mehr zurückkehren kann oder nicht oder so lange ausfällt, nicht entsprechend versichert ist etc. etc.
Daher, das ist ein Rattenschwanz, ne? Ja. Ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt und habe da mit einem Clubboss, dem muss ich jetzt hier nicht nennen, aber mit dem habe ich darüber gesprochen und der sagte mir,
nennen wir ihn einfach mal Meier, Name von der Redaktion.
der hat mir gesagt, ja, der Verein hat der Spieler hat rechtlich keine Handhabe, ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ich, Wolf Fuß, spiele beim 1. FC Köln und aufgrund der Vorfälle, und das ist mir alles zu heikel, ich bin nicht bereit, am Samstag, wenn es wieder losgeht, aufzulaufen. Hast du ein Problem? Du hast rechtlich, laut Vertrag hast du keine Möglichkeit, auch in Corona-Zeiten nicht. Und das ist dann erschwert natürlich die Sache wieder. Ne? Das heißt, im Endeffekt werden Spieler möglicherweise dazu gezwungen, gegen ihren Willen diesem Sport nachzugehen. Ich habe mich hat das so ein bisschen in die Diskussion, die ja auch jahrelang eigentlich noch Auswirkungen gehabt haben bei Borussia Dortmund erinnert, rund um den Bombenanschlag, ne, wo ja auch dann die Frage stand, einen Tag nach dem Spiel gegen Monaco, nach dem Anschlag gegen Monaco zu spielen, auch da war die Kabine ja nicht einig, was auch total logisch war, ne? Und Aki Watzke damals als Boss ist in die Kabine und hat ja dann auch gesagt, so Freunde, wir können ein Zeichen nach außen setzen und das ist wichtig und für den Fußball und so weiter. Und am Ende wurde gespielt. Borussia Dortmund verlor das Spiel, ist ausgeschieden. Und bis heute sagen die Spieler, das war eigentlich ein Wahnsinn, dass wir damals 24 Stunden, nachdem wir da im Bus saßen und eine Bombe uns um die Ohren geflogen ist, dass wir da Fußball gespielt haben. So, und jetzt will ich das nicht, du weißt, was ich meine, ich will das nicht zwingend vergleichen, kannst du nicht ein Bombenattentat mit einer Pandemie vergleichen.
Nein, aber es ist halt, also wir reden über einen emotionalen Ausnahmezustand, genau. Insofern kannst du das als Dach schon hernehmen.
Und was das halt in den Beweggründen der Spieler, der Vereine, der Verantwortlichen auslöst, ne? Natürlich, da sitzt ein Dachverband, damals die UEFA, die sagen so, wir müssen das Spiel irgendwie über die Bühne kriegen, weil sonst fliegt uns der ganze Wettbewerb um die Ohren. Es gab keinen Ausweichtermin. Das mussten die ja auch alles in kürzester Zeit entscheiden. Dass das natürlich keine einfache Aufgabe ist, das war, glaube ich, auch jedem bewusst.
Vielleicht nimmst du das jetzt zum Anlass, um halt die rechtlichen Möglichkeiten eben dahingehend auch zu schaffen, dass du sagst, bis für einen bestimmten Zeitraum haben die Spieler die Möglichkeit, auch zu sagen, das Risiko ist mir zu groß. Lass mich mal außen vor. Also lass mich mal für mich irgendwie trainieren. Nur das Problem ist, du müsstest ja einen zeitlichen Rahmen definieren.
Ja.
Also das ist ja im September wird sich die Situation wird sich so lange nicht verändern, bis Immunität herrscht beziehungsweise bis du ein Gegenmittel hast.
Ja, genau.
Also so lange müsstest du es im Grunde halten. Aber das ist ja die Frage. Gelingt es den Clubs oder gelingt es dann auch der DFL, solche Fälle mit einzugliedern? Mhm. Also ohne, dass du das Gefühl hast, der Spieler wird jetzt stigmatisiert, einfach nur, weil er Angst hat um die eigene Familie. Also das muss man schon zumindest ein Stück weit wertschätzen und dem muss auch Rechnung getragen werden, meiner Meinung nach.
Aber eine sauschwierige Sache, ne?
Total.
Weil ich finde die Idee, die du gerade vorgestellt hast, echt gut. Also ich fände sie fair, ich fände sie menschlich. Es würde auch ein Stück weit Menschlichkeit innerhalb so einer doch sonst oft sehr unmenschlichen Branche mal zeigen, wenn man das den Spielern zugestehen würde, über welchen Zeitraum auch immer. Aber was machst du dann plötzlich, wenn das von einem 30er Kader 28 Leute sagen, ne? Dann hast du halt auch wieder als Club ein Problem.
Ja. Klar, also du musst aber sag doch klar, wir haben eine wirtschaftliche Verantwortung dem Club gegenüber als Vereinsboss. Mhm. So, und wir haben aber auch eine menschliche Verantwortung den Spielern und Mitarbeitern gegenüber. Also wir müssen versuchen, den Spieler bestmöglich zu schützen. Wenn sich der Spieler oder auch der Mitarbeiter nicht bestmöglich geschützt fühlt, aus welchen Gründen auch immer, und das muss man ihm zugestehen, dann hat er die Möglichkeit XYZ. Und das passiert völlig ohne Groll und völlig ohne Nachtrag, sondern es ist den Menschen eben freigestellt, auch ein Stück weit individuell damit umzugehen.
Mhm. Ja, aber ja. Weil, nochmal, ich dann.
Also das musst du dann auch den 70 Ordnern, die für ein Stadion zugelassen wären, oder den Menschen, die für ein Stadion zugelassen wären, musst du das ja zugestehen, zu sagen, also ich jetzt nicht.
Bleib mal bei der konkretes Beispiel, Wolf-Fuß. Wolf-Fuß
ja,
wird
ja,
eingesetzt.
Genau. Also die Frage muss ich mir stellen. Wir fangen am 16. oder am 23. fangen wir wieder an. Mhm. Wir fangen mit dem Derby an. Mhm. Ich soll das Derby kommentieren und soll dann sagen, ist es für mich vertretbar, oder muss dann für mich die Frage beantworten, ist es für mich vertretbar, unter solchen Umständen ein Fußballstadion zu betreten oder nicht? Mhm. Also ich kann für mich die Frage klar mit Ja beantworten.
Ist ja auch
so,
okay.
Aber wenn dein
Assistent zum Beispiel entscheidet, nee, ich kann die Frage dann, mit
dann,
Nein
das
beantworten.
Würde ich, das, also ich stelle ihm die Frage und stelle sie ihm auch letztlich frei. Wenn er das Gefühl hat, er ist emotional nicht bereit dafür oder da hängt zu viel dran, dann werde ich jede Entscheidung akzeptieren. Mhm. Also hundertprozentig. Das ist ja... Das steht ja für mich außer Frage.
Gut, jetzt bist du in dem Fall. Bist du in dem Fall Kollege, sein Chef. Aber am Ende hast du ja auch wiederum einen Arbeitgeber, der dann in der Position der Vereine ist, ne? Also der sagen muss, pass auf, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Angestellten um? Stellen wir ihnen das frei? Was haben wir da für rechtliche Handhaben vertraglich? Und
ich habe das große Glück, also Ich kann ja meinem Beruf nachgehen und zu allem um mich rum 2 Meter Abstand halten.
Mhm,
ja. Also ich kann das Mikro, das ich in der Hand halte, desinfizieren. Ich kann das Headset, das ich aufhabe, desinfizieren. Ich kann Körperkontakt zu 100% vermeiden.
Sonst
also
nimmst du die Schlauchspule mit.
Ja, genau. Also ich kann ja für mich maximalen Schutz gewährleisten. Mhm. Bei den Spielern ist es so, sie werden um 2 Kämpfe nicht herumkommen, wenn es nach Profifußball aussieht. Deshalb ist die Situation da nochmal eine verschärfte. Also
beim Ordner übrigens auch, ne? Also der Ordner kann auch nicht garantieren, dass 30 Fans plötzlich ins Stadion stürmen wollen, sondern da muss er sich davor schmeißen.
Ganz genau so ist es. Genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Und das ist ja bei den Polizisten ist es ähnlich. Ja. Also da lässt sich in dem Beruf, lässt sich Körperkontakt nicht vermeiden. Und dann muss halt jeder für sich die Entscheidung treffen, mache ich das oder mache ich das nicht? Wir sind doch als Gesellschaft im Moment dabei, uns also anzupassen, ein Leben zu entwickeln, das zumindest für ein gutes Jahr, sage ich jetzt mal, als Größe, ein Leben mit dem Virus ist.
Mhm.
Das ist, wir müssen ja alle unser Verhalten anpassen. So. Und da muss jeder für sich einfach den Weg finden. Also wie im normalen Leben, An- und Abführung auch. Also jeder muss für sich die Entscheidung treffen, gehe ich ins Geschäft oder nicht? Gehe ich in den Laden oder nicht?
Ja. Ziehe ich eine Maske auf, wenn ich vor die Tür gehe?
Muss eine Maske aufziehen, wenn ich im Laden einkaufen gehe.
Aber
reicht mir das als Schutz? Oder nehme ich Liefer- und Bringdienste in Anspruch? Aber es ist ja im Moment einfach so, dass diese Gesellschaft, die globale Gesellschaft, muss einen Weg mit dem Virus finden, zumindest mal für eine bestimmte Zeit, bis halt ein Impfstoff wirklich massentauglich im Umlauf ist und jeder für sich dann sich impfen lassen kann oder eben nicht oder wie auch immer.
Deshalb bin ich da auch so bei allen Diskussionen, die man dann auch im Kreise seiner Liebsten und seiner Familie und so weiter führt, bin ich da auch immer völlig, offen der Meinung oder des Umgangs der anderen damit gegenüber, solange er natürlich sich der Verantwortung bewusst ist, also solange man natürlich nicht irgendwas macht, was verboten ist. Aber ich sage, ob jetzt mein Bruder entscheidet, pass auf, wir schließen uns hier 7 Wochen in den Keller ein und wollen keinen Menschen treffen, weil mir das alles zu heikel ist. Oder mein Kumpel XY sagt, ich gehe aber trotzdem jeden Tag joggen und ne, ich treffe mich mit Freunden, aber auf Abstand 3 Meter. Ja. Das kann ich beides total akzeptieren, weil das total jeder für sich selber entscheiden muss, wie er damit umgeht. Und genau wie du sagst, man hat eine... Man muss jetzt einen Weg finden, wie man das integriert, weil dass es morgen verschwunden ist, das wird nicht passieren.
So ist es, so ist es. Also wir reden im mutmaßlich im September oder im Oktober oder im November oder im Dezember reden wir noch über genau das Gleiche wie jetzt auch.
Ja, ich hoffe.
Wir sind einfach 5-6 Monate weiter, ja. und die Gesellschaft ist sehr wahrscheinlich ein Stück weit mehr angepasst.
Ja, also hoffentlich.
Man hat sich arrangiert damit erstmal.
Ja, weil auch das
hoffe ich.
Also, ja, eben. Es ist wirklich zu hoffen, weil es gibt natürlich auch durchaus die Möglichkeit, dass irgendwann mal die Leute im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße gehen. Also das meine ich jetzt nicht mit ohne Masken vor die Tür, sondern das meine ich wie früher in der DDR. Also ne, dass die Leute amok laufen und sich dagegen wehren und auf die Straßen gehen und sagen so, wir haben die Schnauze voll, wir müssen jetzt hier lockern und wir müssen was tun. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen, dass das passiert.
Ja, ich halte jetzt den Ausdruck Amoklaufen, halte ich für jetzt
sorry,
nicht,
der war deplatziert.
Für nicht ganz so angemessen.
Zieh ich zurück.
Aber du hast ja ohne Recht, weil auch jeder dann, also jeder kämpft ja individuell für sein Unternehmen, für seinen Wirtschaftszweig, für sein ökonomisches Überleben. Und das kann ich total nachvollziehen. Es ist im Moment ist es ganz schwierig, Entscheidungen zu treffen, und es ist noch viel schwieriger, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich kann nur für mich sagen, ich kann es grundsätzlich zu 100% akzeptieren, dass jeder Wirtschaftszweig einfach für sich kämpft und Überleben kämpft. Und du kannst es ja in jeden Mikrokosmos kannst du es reinsetzen. Jede Familie eines Profifußballers kämpft vielleicht auf einem anderen Niveau, aber kämpft letztlich um das Überleben oder um den Erhalt des Standards etc.
Absolut.
Und wird logischerweise
absolut, bin ich bei dir, aber
machen müssen. Und wenn irgendeiner sagt, du, ich bin jetzt 25, habe in meinem Leben genug Kohle verdient, ich bin Profifußballer und kann es mir aber jetzt unter den Umständen nicht vorstellen. Ich nehme mich jetzt mal ein Jahr raus und setze mich in Isolation oder Quarantäne und komme dann in einem Jahr wieder und bin bereit, sämtliche Auswirkungen zu tragen. Ja, dann kann ich das total akzeptieren. Dann finde ich es möglicherweise übertrieben, aber ich kann es dann vielleicht für die individuelle Situation total akzeptieren.
Ich glaube halt, das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, in einer der letzten Ausgaben und habe ich auch schon mal kommentiert. Ich tue mich schwer damit zu glauben, dass die Jungs, die da kicken, denen dieser Verantwortung sich bewusst sind, die sie da auch tragen. Und das ist dann nochmal, was die Sache nicht einfacher macht.
Lass es uns ausprobieren.
Lass
es uns ausprobieren, lass es uns gucken. Also da, mit Prognosen in diesem Fall.
Es ist schwierig,
muss man vorsichtig sein.
Wie siehst du denn die Tatsache, Wolf, weil du gerade gesagt hast, jeder Betrieb und jeder Wirtschaftszweig muss ja dafür kämpfen. Das tut ja die Liga und das tun die Vereine und das ist auch absolut richtig so. Jetzt gäbe es ja da auch noch ein paar Maßnahmen, wenn es denn jetzt noch länger dauert und daraus haben jetzt ja alle keinen Hehl gemacht, dann könnte es ja für den einen oder anderen Club schon um die Existenz gehen. Jetzt wird an der einen oder anderen Stelle schon gefordert, 50+1 jetzt möglicherweise zu lockern, aufgrund von Corona. Ja. Wie siehst du das?
Ja, also ich weiß nicht, ob 50+1 das Allheilmittel ist in der Situation. Ich glaube jetzt grundsätzlich kann 50+1 ein wirtschaftliches Überleben eher garantieren. Risiko ist bekannt, dass man einer gewissen Willkür ausgesetzt ist von irgendwelchen Investoren aus Übersee, von irgendwelchen Scheichs, die dann
der Scheich bleibt.
Ja, der Scheich bleibt der Scheich. Das ist ja klar. Und der kauft einen Erstligisten und wundert sich, warum er in 3 Jahren einen Drittligisten trainiert. Ja. Das muss man, glaube ich, auch für den Einzelfall prüfen. Ich glaube, dass der Fußball in Europa mittlerweile zeigt, dass es durchaus seriöse Investoren gibt, die dann auch bereit sind, halt sehr, 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 sehr gezielt und sehr bewusst und aber auch sehr behutsam in Fußballclubs zu investieren. Und das jetzt pauschal zu verteufeln, halte ich für einen falschen Ansatz. Also das muss man sicher im Einzelfall prüfen.
Habe ich vorher schon unabhängig von Corona für einen falschen Ansatz gehalten,
Was meinst du, 50 plus 1 für einen falschen Ansatz?
Nein, genau. Also zu sagen, ob 50 plus 1 fallen muss oder nicht, ob 50 plus 1 zur Diskussion gestellt wird, zur Abstimmung und so weiter, habe ich noch nie gesagt, das ist jetzt der Teufel. Da holt man sich den Teufel ins Haus.
Ja, genau. Das ist halt wirklich also Corona-unabhängig, finde ich, auch zu diskutieren.
Und jetzt ist es halt in Corona-Zeiten umso mehr, wenn es jetzt noch länger dauert, darum geht es ja die ganze Zeit, dass dann die Vereine mehr und mehr in Nöte geraten und die, ich sag mal, potenziellen neuen Geldgeber, in welcher Form auch immer das dann, in welchem Geschäftsmodell, Vereinsmodell, in welcher Struktur, auch da gibt's ja, da könnten wir jetzt noch 8 Folgen drüber diskutieren, die da schon parat stehen. Ne? Es gibt auf jeden Fall genügend Leute, und das hört man aus der Branche, die da schon bereit sind und eigentlich nur darauf warten, auf den Anruf des Clubbosses XY, der sagt, ey, bitte helft uns. Das wird passieren. Ne? Das wird passieren, weil es genügend Vereine gibt, denen das Wasser schon bis zum Hals steht. Und je länger es dauert. Und dann finde ich auch, bevor dann wirklich 4, 5, 6, 7 oder wie es bei der DFL-Tagung mal im schwärzesten Fall gemalt wurde, 13 Vereine aus der ersten, zweiten Liga über die Wupper gehen, dann bitte macht die Türen auf und seid umso mehr vorsichtig bei der Auswahl, möglicherweise. Ja. Umgekehrt muss der Investor natürlich auch sich genau überlegen, wo er jetzt bereit ist, wie viel Kohle reinzubuttern. Ich glaube aber, was man auch nicht vergessen darf, im Zuge dessen, wenn man sich mit 50 plus 1 schon mal ein bisschen beschäftigt hat, das ist ja auch oft ein Geschäftsmodell, was in beide Richtungen läuft. Ne? Also sprich, der Scheich möchte sein Geld vielleicht auch irgendwann mal zurückhaben und wenn es geht, irgendwie mit Gewinn.
Ja, das ist das, was ich mit Risiko meinte. Ja. Also, dass du dich nicht der Willkür eines finanzstarken Menschen oder Unternehmens halt einfach aussetzt. Also die dann den Club einfach als reines Spekulationsobjekt sehen. Weil das muss ja eigentlich jedem gewahr sein. Und gerade das zeigt ja auch die jetzige Situation. Also Fußballclubs eignen sich eher nicht, um Geld zu verdienen.
Ja, wenige.
Das klappt mal ein Jahr lang oder das klappt mal 2 Jahre lang, dass es dir gelingt, halt große Kicker rauszubringen oder große Talente rauszubringen, die dann sehr teuer verscherbelt werden. Aber in der Regel sind ja die Margen, die du da erzielst, Jahr für Jahr, also gemessen an dem, was an Millionenwerten bewegt wird, relativ gering.
Ja. Oh, jetzt gibt's Applaus draußen. Kannst du es hören? Warte mal.
Nee.
Warte mal.
Das ist, ja,
hier draußen.
Das fand einer richtig, was hörst du, lässt du mich über Lautsprecher in die Wiesen?
Nee, warte mal kurz, ich mach mal.
In die Wicken.
Hier ist tatsächlich so ein, findet hier jetzt alle paar Tage mal so ein Konzert statt, warte mal.
Ja.
Das ist natürlich genau Pause, Vorführeffekt. Vielleicht geht's gleich weiter, dann schalte ich dich nochmal kurz zu. Ist ganz schön.
Ich habe auch wieder begonnen, Klavier zu spielen. Also ich reiß hier auch manchmal die Fenster auf und unterhalte dann meine Freunde und versuch dann wirklich am Klavier
die grüne Tonne du begleitest den, wenn der Nachbar also die grüne Tonne rausstellt, wird er musikalisch von dir,
das ist großartig. So ist es, ja, es ist so.
Der hier ist es jetzt klatschen sie schon wieder, warte. Ja.
Oder ist es der Regen?
Jetzt musst du es gehört haben. Also ich hoffe.
Ja, ich habe es gehört.
Es gibt immer so ein kleines Konzertchen hier. Wir haben so einen kleinen Platz vor der Türe und plötzlich steht da ein Barde mit einer Gitarre und
spielen die Ostendorp Allstars. Genau. Spielen auf dem Sonntag.
Komplett im eine Halbzeit mit Outfit und schwenken die Fahnen. Sorry, ich habe
Ostendorps. Jazz-Frühstück.
Frühshoppen.
Nein, das ist Jazz. Das ist Jazz. Das wirst du nie verstehen. Das ist Jazz.
Oder wie mein Opa immer gesagt hat, Jatz. Heute Jatz. Wird gejatzt. Wir waren bei den Investoren. Wo habe ich dich unterbrochen, als der Applaus
war? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe völlig den Faden verloren.
Verdammt. Nein, es ging natürlich darum, zu sagen, ist sowas, also kann das dauerhaft funktionieren? Wenn du bei Manchester City guckst, die dürfen jetzt nicht in der Champions League spielen, weil sie es überdreht haben, den Bogen überspannt haben.
Warte mal ab, was passiert jetzt. Da warte mal ab, also ob die für die kommende Saison tatsächlich sperren.
Ich sehe das auch noch nicht, aber du weißt, was ich meine. Und bei Chelsea, das war ja deine Argumentation gerade, dass es in den seltensten Fällen so ist, dass der Verein am Ende dem Scheich oder wem auch immer die Taschen voll macht. Also wie ich glaube, rund 1 Milliarde hat Abramovic schon reingebuttert, bevor die das erste Mal den Henkelpott da...
Und bei Abramovic haben halt viele gesagt, um Himmels Willen, das war so mit der erste Russe, der halt groß reingegriffen hat, der auch sehr offen damit umgegangen ist, dass er sich vorher noch 2-3 andere Clubs angeguckt hat.
Ja.
Und dann über London, also die Geschichte, die geht so, der Russe fliegt über London und zeigt, wem gehört denn das Stadion da unten? Das ist Chelsea, das will ich haben. Das hat er aber vorher schon über Lazio Rom und noch 2-3 andere. Ja. Und dann hat er seine Chef-Unterhändler mit einem Seil herabgelassen und es wurde verhandelt. Und als dann grünes Licht kam, dann kam der Oligarch höchst selbst und irgendwann stieg Weißer Rauch auf und Habemus Fußballclub.
Wenn,
ja.
Wenn du jetzt gerade noch mal, Moment mal kurz.
Mhm. Abramovic ist ein sehr gutes Beispiel für jemanden, der eben sich diesen Club geleistet hat und an diesem Club auch festhält. Mhm. Also der hat mit Chelsea nicht schrecklich viel Geld verdient bis hierhin. Also, sondern es hat ihn wahnsinnige Summen gekostet. Im Moment scheint er so ein bisschen die Lust zu verlieren, weil er schon in den letzten Wochen einfach oder Monaten einfach nicht mehr ins Stadion gegangen ist. Aber vielleicht hat er auch einfach keinen Bock oder hat er auswärtige Termine und musste die Mona Lisa kaufen oder eine neue. Man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, was in diesen Kreisen los ist. Aber der hat daran festgehalten. Wenn ich zum Beispiel an Liverpool denke, die sind in der Zeit, wo Abramovic da ist, einfach da 2 oder 3 Mal verkauft worden. Also da haben Investoren schon Gewinne generiert. Mhm. Jetzt die neuen Investoren haben, so wird es zumindest suggeriert, ein eher sportliches Interesse und eben auch ein großes Interesse daran, Liverpool wieder erfolgreich zu machen. Also die haben dann schon, die wählen dann eher noch den traditionellen Ansatz, aber nicht auszudenken, was da passieren würde, wenn Klopp nicht titelmäßig abgeliefert hätte. Wären die da ins Wanken geraten? Ja. Also jetzt im Moment zu sagen, komm, alles, was wir haben anscheinend in den Verein und natürlich 80 Millionen für einen Innenverteidiger und 60 Millionen für einen Torhüter und so weiter. Also das können wir generös alimentieren und wir haben ja auch Verkäufe. Also wir kommen jetzt über die Jahre hinweg halbwegs 0-0 raus. Alles in Ordnung.
Wo ich bis heute immer noch mich amüsieren muss, Entschuldigung, dass Kloppo ja damals derjenige war, dieses Spielchen werde ich niemals mitmachen, ne?
Ja.
Niemals. Ja.
Nein, wenn du dann einmal vom süßen Nektar gekostet hast und dann weißt du aber auch in den Sphären musst du halt laden, um Spieler zu bekommen.
Absolut.
Und da brauchst du einfach Finanzkraft im Rücken.
Wenn du einmal die Gänseleberpastete bei Bocuse gegessen hast, dann gehst du halt irgendwie auch nicht mehr so gern zu McDonald's. Das ist halt so.
Ja. Ja, absolut. Absolut. Genau so ist es.
Und ich meine, spannend finde ich noch die Frage zu sagen, ich meine, Hertha haben wir auch schon zu Genüge in vergangenen Ausgaben, als Klinsmann noch da war, damals diskutiert. Ja, da geht's ja am Ende
der
auch.
Der war mal bei der Hertha, bist du
Da geht's ja auch nach wie vor um Investor, um finanzkräftigen Investor, der bereit ist.
Warte mal gerade, der Preetz ruft mich gerade an.
Relativ viel Geld in den Club zu pumpen, aber 250 Millionen sind auch wieder verschwindend gering. So, was brauchst du, was glaubst du, was braucht es an Kohle? Und wenn du jetzt, Wolf Fuß, hättest jetzt gerade mal, sagen wir mal, du hättest eine Milliarde über.
Ja.
ja. Und du würdest deine Tennishallen verkaufen und so weiter. Und die Schlauchspule vielleicht auch noch.
Die vergoldete Schlauchspule auch noch verkaufen.
Nein, und du müsstest dir überlegen, in welchen Club in Deutschland würde ich investieren? Ich glaube, das ist eine total spannende Frage, weil es natürlich Argumente gibt, in einen, ich sag mal, weniger Geld erstmal im ersten Schritt zu investieren und einen Club, der vielleicht in den letzten Jahren in der Versenkung...
Also das ist wirklich super hypothetisch, was du fragst. Das ist wirklich super hypothetisch.
Aber das macht Spaß.
Diese Frage kann ich dir... Die kann ich dir nicht beantworten, weil es, also wenn ich irgendwo investiere, dann in Konzepte oder Startups oder Aktienfonds etc., da wo ich einfach eine gewisse Fantasie sehe, es fällt mir total schwer, im Fußball ein attraktives Invest zu sehen, weil ich weiß, es also der Erfolg ist nur bis zu einem gewissen Punkt einfach zu beeinflussen, weil ich hänge an sportlicher Leistung und ich hänge daran, dass ich möglicherweise einen hochtalentierten Club habe, der aber trotzdem so weit von der Meisterschaft entfernt ist, wie die Sau vom Segel fliegen. Mhm. Und ich frage mich, warum pumpe ich denn da eigentlich jetzt Millionen rein? Und
vielleicht weil du Spaß dran hast.
Ja, aber da liegt ja das Risiko und da liegt ja auch die Gefahr, dass ich dann irgendwann sage, also Freunde, jetzt habe ich hier eine Milliarde reingepumpt und ihr seid dreimal in Würde Siebter geworden. Also das kann doch nicht euer Ernst sein. Also aus dem Invest gehe ich raus und dann ziehe ich mein Geld raus und damit ist dieser Club dann Brachland.
Weißt und du bist der böse Bube, ja klar.
Genau,
ja.
Und ich bin der böse Bube. Also für mich wäre der Profifußball einfach deswegen kein Invest, weil einfach zu viele Unwägbarkeiten zu lösen wären.
Ja, das macht's natürlich.
Und das Risiko ist für mich nicht kalkulierbar genug.
Es gibt ja auch wirklich wenig Beispiele, die das Gegenteil belegen, ne? Also wo einer wirklich straight einen Club von unten nach oben geführt hat und dann.
Ja, Leicester City.
Leicester City ist ein gutes Beispiel, stimmt. RB kannst du im Prinzip auch so nehmen, ist aber ein ganz anderes Modell dahinter.
Ganz anderes Modell. Ja. Manchester City war auch, bis der Scheich eingestiegen ist, eine Fahrstuhlmannschaft.
Ja.
Und da ist übrigens die Reaktion der Leute ist sehr interessant, weil die Leute sagen, na, endlich ist mal einer da, der genauso wie wir an diesen Verein glaubt.
Mhm.
Und da so viel reinbuttert, dass wir jetzt endlich mal um Meisterschaften mitspielen und nicht die ganze Zeit uns verbarrikadieren müssen, wenn die Roten mit diversen Pokalen durch die Stadt ziehen.
Vorbeifahren.
Ja, ja, das kann doch so nicht bleiben. So. Und bei Leicester war natürlich echt ein modernes Märchen, aber auch da musst du natürlich sagen, der ist ja bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen und ich kann den Namen einfach nicht aussprechen.
Ich dachte, wenn einer es kann, dann du, weil du mit der indischen Botschaft in Kontakt standest.
Das ist ein Thailänder, glaube ich sogar. Oh. Also da sind so viele A's und I's hintereinander in loser Reihenfolge, mit allem Respekt, aber da ist natürlich auch irgendwann mal ein schwerreicher Investor reingegangen, der halt auch in dem Fall einfach Glück hatte. Und mit Leicester City könnte man theoretisch Geld verdienen jetzt im Moment. Also weil so wie er es übernommen hat und da, wo Leicester jetzt steht, das war schon wert steigern. Also der jetzt kommt, müsste, glaube ich, mehr bezahlen, als die der thailändische Großvezier investiert hat.
Mhm.
Nur der verkauft jetzt nicht, weil er so eng mit diesem Club emotional auch verbunden ist. Und große Erfolge gefeiert hat. Also Profifußball musst du dir als Investor leisten können,
ja.
Damit es einigermaßen Sinn macht.
Ja, definitiv. Und in Deutschland hast du sofort immer den Ismaik im Kopf, ne? Finde ich.
Ja.
Ist so 1860, ja. Boah, der hat die hingerichtet und so. Ich glaube, wenn du dich jetzt da, wenn wir beide uns jetzt da mal eine Folge mit auseinandersetzen würden, dann gibt's auch da.
Muss man auch differenzieren.
Differenzierte Ansichten, ja. Genau. Das wollte ich sagen. dann gibt's Herbert Heiner hat das heute in einem Interview irgendwo.
Weißt du, bei 1860, ja? Da waren halt häufig auch die handelnden Personen überhaupt nicht, ja, in der Lage, auf, ja, einmal mit dem, also mit den Scheinen umzugehen. Das kommt ja noch mit dazu.
Genau, du brauchst ja auch, ich sag mal, Personal, was dann dem Invest gerecht wird, sozusagen, um es mal so zu formulieren.
Das ist in Deutschland zu Recht ein schwieriges Thema und man kann total nachvollziehen, dass es da viele, viele Kritiker gibt. Wenn man sich dagegen entscheidet, muss man aber im Umkehrschluss akzeptieren, dass wahrscheinlich nur alle 10 Jahre mal ein Champions-League-Sieger aus der Bundesliga kommt. Dann aber mit Pauken und Trompeten.
Du meinst jetzt unabhängig von einem Invest oder?
Genau, ja, also wenn du sagst, du entscheidest dich gegen 50 plus 1, ja, du entscheidest dich für einen traditionellen Ansatz, dann kochst du hier mit deiner Liga auf einer schönen, emotionalen, aber doch regionalen Flamme. Und das ist alles gut. Und international hast du mal Bayern, mal Dortmund, vielleicht jetzt zunehmend RB Leipzig. So, die sind alle Jubeljahre sticht mal einer vor in die europäische Spitze und alle 10, 15 Jahre kommt dann vielleicht auch mal ein Champions League Sieger aus Deutschland. So, wenn dir das reicht, ist alles in Ordnung. Also,
ja, aber du meinst auch, es wird sich natürlich nicht ändern, wenn man das sich nicht öffnet für 50 plus. Also, genau. Dann wird es halt so
und
bleiben.
Und das kann ja auch Spaß machen, dass du, ja, sagst, wir sind die das Kleine, gallische nicht Dorf. Falsch verstehen, aber genau, wir sind das gallische Dorf der Bundesliga und wir ärgern die Scheichs aus Paris und, ja, das Großkapital aus der Premier League und so und ärgern die Modelle in Spanien und in Italien. Das kann alles Sinn machen. Das macht auch Spaß. Also das verstehe ich auch, aber du musst eben dann auch akzeptieren, dass du eben in 80 oder 90% der Fälle das kürzere Stöckchen ziehst. So, ja. Und dann ist es auch in Ordnung. Und freust dich und denkst dir, Mensch, es ist aber immer noch Fußball und ich freue mich auf die 10%, wo ich das längere Stöckchen ziehe. Alles okay. Nur die Entscheidung, also auf der einen Seite zu sagen, wir müssen aber hier mit den Großen mitschwimmen. Wenn du mit im europäischen Vergleich mit den Top-Vereinen auf Dauer mitschwimmen willst, dann, glaube ich, kommst du an 50+1 nicht vorbei.
Auch selbst wenn du so ein Modell fährst, wie es Bayern hat?
Ja, also das ist, mir fehlt jetzt die Fantasie zu sagen, dass es Bayern nicht jedes Jahr zumindest mal in die K.O.-Phase, mhm, oder ins Viertelfinale schafft. Und auch Dortmund wird es immer wieder schaffen mit diesem Modell. Und Leipzig ist auch super, super kreativ. Also das kann auch reichen. Aber jetzt so, alles, was dann darunter kommt, wird extrem schwierig. Also da gehört dann auch Glück dazu oder eben die Tatsache, dass du auf einmal 2, 3 Transfers hast, die sich halt im namhaft dreistelligen Millionenbereich bewegen, ja, wo du dann auf einmal einfach finanziell andere Möglichkeiten hast. Hallo?
Ja,
spielt die Band noch?
Nee, die hat aufgehört, aber ich denke gerade drüber nach, was du gesagt hast. Also es ist ja
Das kann ja, weißt du, das kann ja Spaß machen. Also das wirklich, und das kann ich auch total akzeptieren. Also das sind dann einfach, dann wird halt so ein Bayern gegen Dortmund ist halt das größte Spiel, auch mit Strahlkraft und vielleicht auch europäischer Strahlkraft. Aber es wird dann einfach nie auch nur annähernd an ein Real gegen Barcelona oder ein Manchester Derby oder ein Manchester gegen Liverpool einfach im globalen Vergleich rankommen. Das ist so. Aber hier in Deutschland räumst du damit die Bürgersteige.
Was glaubst du, wie lange es dauern würde, wenn, ich spinne jetzt rum, wir machen jetzt morgen 50+1 auf, ob mit oder wegen Corona oder ist auch völlig Latte, bis dann sich an dem Status, den du gerade beschrieben hast, was ändern würde. Es wird ja trotzdem dann nicht von heute auf morgen, logischerweise.
Nein, natürlich nicht. Ja. Auch das muss man dann über 10 Jahre oder 10, 15 Jahre einfach sehen, wie sich das dann entwickelt. Also du siehst ja jetzt schon, du merkst ja, die Liga will sich öffnen, ja, in asiatischen Märkten, den US-Märkten etc. Also da sind ja viele jetzt dabei. Aber da fehlen uns natürlich, oder da fehlen der Bundesliga, fehlen einfach, weiß ich nicht, 20 Jahre, wo die Premier League einfach einen Schritt schneller war, wo mit Real und Barcelona in Spanien einfach zwei Clubs von nahezu natürlicher Strahlkraft einfach schon da sind. Und dann da muss sich die Liga dann ein Plätzchen erkämpfen. Das müssen sie mit 50+1, müssen sie ohne 50+1 vielleicht noch ein Stück weit mehr.
Ich glaube, der Big City Club wird uns eines Besseren belehren und vielleicht schon im nächsten Jahr.
Also Strahlkraft, du siehst ja zum Beispiel an dem Transfer von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin. Mhm. Die Attraktivität der Serie A durch einen Transfer enorm gewonnen. Enorm.
Ja.
Und das ist halt ein Transfer, der für die Bundesliga
undenkbar wäre.
Ja, undenkbar, also nicht darstellbar vielleicht sogar. Also das hätte dann auch nur so ein Club wie Bayern München stemmen können. Die sagen, naja, wir brauchen es jetzt nicht zwingend. Also.
Aber das ist vielleicht noch ein spannendes Thema zum Schluss, weil das sehr gut reinpasst. Jetzt hat ja Neymar sich in einem Interview, oder sein Berater besser gesagt, hat ja kürzlich nochmal zugegeben und dieses Gerücht bestätigt, was er ja seit Jahren durch München und durch Fußball-Deutschland waberte, dass damals Bayern eigentlich Neymar verpflichten wollte und am Ende Götze bekommen hat. Das war ja, scheint ja jetzt das erste Mal wirklich bestätigt gewesen zu sein, dass dem so war, dass Bayern theoretisch hätte Neymar holen können. Jetzt ist Neymar oder war Neymar vor allen Dingen damals noch nicht Cristiano Ronaldo mäßig, aber es wäre natürlich.
Ich finde es übrigens immer noch nicht.
Also. Ist es auch, genau, es ist immer noch nicht, bin ich bei dir. Dennoch wäre das ja auch ein Transfer gewesen, wo die Fußballwelt erstmal gesagt hätte, wow.
Ja, total.
Oder?
Total. Ja, nur die Bayern sind nicht in der Situation, klappern zu müssen.
Genau.
Also die brauchen nicht die Aufmerksamkeit. Die haben bundesweite Strahlkraft und haben europaweite Strahlkraft und Borussia Dortmund hat es auch. Leipzig ist ein anderes Modell. Also
und wenn, alle anderen dann müsste, können es nicht umsetzen, ja.
Genau. Also wenn, dann müsste so ein Club wie
Schalke.
Wie Schalke oder wie.
Die haben Raul damals geholt. Das war so ein Transfer.
Wieder heißt, genau. Das war so ein Transfer. Das war einfach überragend. Und sie holen nicht nur einen Spieler von Weltformat, der eben nicht im Herbst seiner Karriere war, sondern immer noch bedingungslos alles gegeben hat und sich selbst auch hingegeben hat für den Verein. Aber von der Sorte bräuchte es halt ein bisschen mehr und dann dürfen die vielleicht nicht 3,34 sein, sondern müssten idealerweise in der Blüte ihres Schaffens stehen. Das spricht jetzt nicht gegen Raul, ganz und gar nicht, weil das werde ich nie vergessen, als Raul, den ich zu dem Zeitpunkt über 10 Jahre in der Champions League begleitet habe als Spieler von Real Madrid, als der plötzlich im königsblauen Trikot an mir vorbeilief. Wenn ich daran denke, das war unfassbar. Es war vergleichbar, es ging das Gerücht, Ruud van Nistelrooy kommt zum HSV.
Ja.
Und ich hatte van Nistelrooy halt wirklich über Jahre hinweg in der Premier League bei Manchester United gesehen. Und auf einmal läuft er beim HSV im Spielertunnel an mir vorbei und ich denke, Alter,
das ist ja wirklich.
Wie geil ist das denn? Also das ist, ja.
Ja.
Ja, ja, also
aber das ist die Größenordnung, das stimmt. Also Raul war wirklich für mich outstanding. Gab's eigentlich nur einen, der das Ganze annähernd außer Van Nistelrooy vielleicht noch getoppt war, Glieder Eddie aus meiner Sicht.
Ja.
Scheint, da wollte Felix Magath damals, ich glaube, Saviola verpflichten, das Kaninchen. Und das war immer so, kommt er jetzt oder kommt er nicht? Und am Ende wurde es dann Glieder Eddie von Superfund Pasching, glaube ich.
Ja, absolut, absolut. Aber du siehst ja auch, wie die französische Liga einfach durch das Invest bei Paris Saint-Germain profitiert.
Ja.
Also Paris Saint-Germain ist durch den Eintritt der Scheichs zu einer globalen Marke geworden. So, ob das jetzt alles gut ist und Financial Fairplay und so weiter, kann man drüber diskutieren. Aber grundsätzlich ist es so, die Liga hat gewonnen. Paris Saint-Germain ist eine akzeptierte Marke, der nationalen Liga total entwachsen sind, aber trotzdem in dem Sog, Clubs wie Olympique Marseille oder auch
Lyon
Olympique jetzt. Lyon, einfach mitziehen.
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, glaube ich.
So ein Stück weit. Also da kommen, in dem Fahrwasser sind dann einfach noch 2-3 Clubs dabei, die dann eben auch stärker profitieren, als sie es normalerweise tun würden.
Genau. Und da bin ich auch der Überzeugung, dass das automatisch passiert, wenn ein Club bereit ist, da so ein Invest einzugehen, dass das dann zumindest im Laufe der nächsten Jahre andere Clubs mitzieht. Und ehrlicherweise, Wolf, ist es doch in Deutschland auch nicht anders gewesen, dass Dortmund jetzt bereit war, diesen Cut zu machen vor 2 Jahren, einen kompletten Umbruch hinzulegen, richtig Kohle in die Hand zu nehmen, hat doch auch damit zu tun gehabt, dass Bayern denen entwachsen war. Weil Bayern so weit weg war, dass Dortmund was tun musste.
Ja, und umgekehrt, wenn du ins Jahr 2011, 2012 zurückgehst. Genau. Ja, war's umgekehrt. Also man befruchtet sich da ein Stück weit.
Ja.
Man befruchtet sich ein Stück weit gegenseitig. Ja, absolut. Ja. Deshalb sage ich ja, du kannst, also wo willst du Bayern noch hin investieren, ehrlicherweise? Mhm. Also der aktuelle Status quo ist Viertelfinale Champions League und immer um nationale Titel mitspielen. So. Also, jetzt kannst du sagen, wenn jetzt der Weiße Ritter kommt mit einer Milliarde, kannst du sagen, okay, sie gewinnen die Bundesliga immer mit 50 Punkten Vorsprung. Das kann keiner wollen. Ehrlicherweise. Also, das ist ja auch nicht herausfordernd für so einen Club. Und dass du den Champions League Sieg dir nicht kaufen kannst, das ist ja mittlerweile klar. Also deshalb fährt Manchester City zielsicher vorbei am Pott in den letzten Jahren. Deshalb fährt auch Paris Saint-Germain zielsicher vorbei am Pott in den letzten Jahren. Jetzt mal gucken, was in dieser Saison ist. Aber in den letzten Jahren waren sie einfach zu weit weg.
Ja.
Da muss man sagen. So, und jetzt gehst du zu Borussia Dortmund. Sie spielen um nationale Titel mit. Und sie sind international, gehören sie, sage ich mal, zumindest zu den Top 16.
Aber spielen mit Wolf ist halt auch, ne? Also die haben seit 2012 genau, korrigiere mich, einen Titel gewonnen, ne?
Einen. Genau. Aber was muss passieren? Wie viel muss Dortmund wirklich dann bringen? Sie müssten dann halt die Leute, die sie jetzt rausbringen und verkaufen, die müssen sie halt halten. Sie müssen halt so einen Sancho halten können. Sie müssen Aubameyang, Alan, also so wenn sie die Leute zusammenhalten, Dembélé etc., dass sie nicht in der Verpflichtung sind, solche Spieler zu verkaufen, weil einfach unanständige Angebote auf den Tisch kommen. Nur die hast du dann ja sowieso, die hast du ja so oder so. Ja, ja, also da wird sich dann auch ein Investor überlegen, naja komm, also 140 Millionen, die nehme ich aber. Das ist ja klar. Also wo willst du,
an welchem Ort? Wenn du an der Börse bist, ne? Da hast du ja nochmal eine andere.
Aber nur da müsstest du ja dann das Investorenmodell müsstest du umstellen.
Das war ja der Cut, wo ich sage, da hat Dortmund ja seine Seele verkauft, also mit Mkhitaryan, Hummels und Gündogan in einem Sommer abzugeben, zu einem Zeitpunkt, wo sie wirklich dran waren. Also ich glaube, wären 2 von den 3 geblieben, dann wäre Borussia Dortmund auch mit Thomas Tuchel möglicherweise im nächsten Jahr ziemlich sicher deutscher Meister geworden, ist zumindest meine Meinung. Und da hab ich den O-Ton von Aki Watzke noch im Ohr, der gesagt hat, wir werden auf keinen Fall alle 3 verkaufen. Am Ende kam so und er hat das natürlich damit begründet und das meinte ich, weil der Druck da war. Es waren diese Angebote da, die du angesprochen hast und als Börse sagt er, das kann ich vor meinen Aktionären nicht rechtfertigen, dass wir da Nein sagen, wenn jemand 48 Millionen für Mkhitaryan bietet. So, der noch ein
Jahr. Und trotzdem ist ja auch jetzt, es ist ja nicht viel. Also so richtig viel Platz nach oben ist ja nicht mehr.
Nee.
Also was willst du mehr als national, um alle Titel mitzuspielen?
Ein Gewinn.
International zumindest eine Rolle. Genau, ist ein Gewinn. Das kannst du aber im Zweifel nur bis zu einem gewissen Punkt beeinflussen, weil du ja nicht weißt, was macht die Bayern-Seite oder was macht die Leipzig-Seite.
Ja, stimmt.
Und zu einem Champions-League-Sieg hinzuwirtschaften, das ist... Wie vorher gesagt, also da frag mal nach bei Manchester City und frag mal nach bei Paris Saint-Germain.
Und bei Abramovic selbst auch, ne? Also der hat es dann geschafft, aber
und der skurrilerweise schafft's in einem Jahr, wo es die Mannschaft eigentlich nicht hergibt.
Ja, genau.
Also das ist Mourinho war nicht mehr da, die haben so vor sich hingewurschtelt, das Jahr in der Premier League war nix. Und dann auf einmal gewinnen die Champions League.
Mit Roberto Di Matteo,
ja.
Dem Mann aus Schaffhausen, der da zu Schalke ging und so schließt sich der Kreis wieder als Champions League Sieger zum FC Schalke ging. Und,
genau, die dachten, wir haben einen Champions League Sieger eingekauft, einen Champions League Sieger Trainer und haben sich dann gewundert, das wird, Ja, selbst für unsere zweite Mannschaft vielleicht schwierig.
und zahlen den, glaube ich, bis heute noch.
Bis heute, ja.
5 Millionen Euro pro Woche.
Das ist Monat, ja.
Wolf, wir haben ein XXL Ausgabe hingelegt. Ich bin sehr stolz auf uns. Wir sind in der 54. und gehen gleich in die 55. Minute. Aber es hat wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns am nächsten Mittwoch wieder gesund und munter wiederhören und dass bis dahin vielleicht die Band vor der Tür wieder angefangen hat zu spielen, weil die habe ich jetzt verpasst.
Nein, das ist ja Mittwochabend, ist ja mit der traditionell das Osole Mio.
Genau, extra, ich wünsche es mir, Und ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, dass deine Schlauchspule weiter funktioniert und dass die Sonne scheint. Bleibt uns gewogen da draußen.
So sei
es. Passt auf euch auf und wir hören uns.
Bleibt stabil und sportlich. Ciao, ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.